Morgen. Es freut mich, hier zu sein, mit euch Gemeinschaft zu haben. Schon die Lieder, Gebet, einige Gesichter gesehen, einige Leute gegrüßt. Es ist wirklich eine Freude, hier in der Schillerstraße zu sein. Das Herz des Gerechten überlegt, was zu antworten ist. Das ist Sprüche 15, 28. Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge. Wer sie gut nutzt, genießt ihre Frucht. Sprüche 18, 21. Ein freundliches Wort ist wie ein Lebensbaum. Eine falsche Zunge zerbricht den Geist. 15, 4. Das Reden des Gerechten macht viele Menschen satt, doch ein Dummkopf stirbt durch Unverstand. 10, 21. Freundliche Worte sind wie Honig, süß wie die Seele, süß für die Seele und für den Körper gesund. 16, 24. Wer unbedacht schwätzt, verletzt mit dem Schwert. Doch die Worte von Weisen sind heilendes Kraft. 12, 18. Eine milde Antwort stillt den Zorn, doch ein kränkendes Wort heizt ihn an. 15, 1. Jeden freut es, wenn er Antwort geben kann. Wie gut ist ein Wort zur richtigen Zeit. 12, 23. Sorgen drücken einen Menschen nieder, doch ein gutes Wort richtet ihn auf. 12, 25. Und die Liste könnte noch gehen, aber ich werde das ersparen. Ihr könnt ja selber lesen. Also, das ist nur ein kleiner Ausschnitt aus dem Buch der Sprüche zum Thema Reden, Worte, Zunge oder negativ ausgedrückt Lügen, Beleidigung, Betrug. Jemand hat mal folgendes Beispiel gebracht. In einem Schaukasten einer Gemeinde hing ein Plakat, auf dem eine reife Pusteblume zu sehen war. Die winzigen Samenkörner segelten an ihren Fallschirmen davon. Ein einziger war noch auf dem Stiel zurückgeblieben. Und daneben stand der Satz, ein Wort, einmal gesagt, kehrt nicht wieder zurück. Dieser Satz war und ist mir sehr eindrücklich, da mir dabei so manche Situation in den Sinn kommt. Als Schüler redete ich abfällig über einen Lehrer und er stand direkt hinter mir und hörte alles. Wie peinlich. Keines meiner Worte konnte ich zurücknehmen. Da schimpfte ich mit meinen Kindern und musste dann feststellen, dass es ein Missverständnis gegeben hatte, an dem ich auch mitgewirkt hatte. Hätte ich doch lieber etwas besser hingehört, anstatt sofort loszudonnern. Die anfangs zitierten Verse aus dem Buch der Sprüche des weisen Salomo zeigen mir, dass ich da nicht alleine bin, was der unweise Gebrauch der Worte angeht. Das Problem des Redens, der Worte oder der Kommunikation, wie wir heute sagen, ist ein typisch menschliches Problem. Deshalb finden wir Aussprüche, Beispiele und Ermahnungen durch die ganze Bibel hindurch. Im Neuen Testament beschäftigt sich Jakobus in seinem Brief nochmals ausgiebig mit der Zunge, das heißt mit der Kommunikation. Er sagt, dass die Zunge zwar nur ein kleiner Körperteil ist, der jedoch immensen Schaden anrichten kann. Sie ist gemeinsam mit Lippen und Kehlkopf verantwortlich für die Sprache. Wer seine Zunge beherrschen kann, kann den Kurs seines Lebens bestimmen. Das ist die Botschaft von Jakobus. Sie ist wie ein Funke, der einen großen Brand hervorrufen kann. Und Jakobus vergleicht die Zunge auch mit dem Ruder eines Schiffes, das ja eigentlich ein kleiner Teil des Schiffes ist, dennoch das ganze Schiff lenkt. In Worten steckt Macht, sowohl zum Guten als auch zum Bösen. Salomo sagt, in unseren Worten steckt Leben oder Tod. Wir können verletzen oder Gutes tun. Das ist gewaltig. Das sollte uns zum Nachdenken bringen. Denn Worte, einmal gesagt, können wir nicht wieder zurücknehmen. Nun, ich gehe davon aus, dass jeder hier gute und hilfreiche, erbauliche und heilende Worte sagen möchte. Doch wenn wir ehrlich sind, müssen wir zugeben, dass wir das nicht immer schaffen. Und um nicht zu sagen, dass wir es nur selten schaffen. Warum? Warum sagen wir oftmals Worte, die unangepasst sind und uns später leid tun? Mit unserer Zunge sollen wir unseren Menschen positiv beeinflussen. Unsere Worte sollen anderen trösten, beraten, ernähren, beruhigen, ermuntern, heilen. Ermutigung wirkt wie ein Baum des Lebens. Letztlich geht es hier um die Folgen unseres Redens für uns und andere Mitmenschen. Der rechte oder unrechte Gebrauch der Zunge kann über Wohl und Wehe des anderen und uns selber entscheiden. An die Stelle der Zunge tritt auch die Feder, das geschriebene Wort. Es gehört auch dazu. Du kannst sagen, ich rede kein Wort, ich schreibe. Das gehört dazu. Also, dass die Zunge eine große Macht hat, haben bereits die alten Philosophen erkannt. Deshalb lehrte zum Beispiel Sokrates seine Schüler, das sogenannte dreifache Sieb zu beachten. Das Sieb der Wahrheit. Bevor man etwas weiter erzählt oder überhaupt redet, muss es durch den Sieb der Wahrheit gehen. Der Sieb der Güte ist das, was man sagt oder weitererzählt, gut und kommt es aus einer gütigen Gesinnung? Das Sieb der Notwendigkeit ist es nötig, etwas Bestimmtes zu sagen oder weiter zu erzählen? Das ist ein guter Gedanke von Sokrates. Und doch zeigt er uns noch nicht wirklich, wie wir es da schaffen können, unsere Worte so zu gebrauchen, dass andere davon Segen erfahren und Gott durch diese Worte geehrt und verherrlicht wird. Und dazu möchte ich noch einen Vers aus Sprüche zitieren, den ich als sehr hilfreich empfunden habe. Sprüche 10, Vers 11. Der Mund des Gerechten ist eine Quelle des Lebens. Doch im Mund des Frevlers verbirgt sich Gewalt. Vier Dinge treten deutlich in diesem Vers hervor. Gott liebt es, Leben zu fördern. Er liebt das Leben. Leben kommt aus dem Mund, beziehungsweise aus den Worten hervor. Und drittens, ein Leben hervorbringender Mund ist wie eine Quelle und nicht eine Fabrik. Und viertens, was einen lebenbringenden Mund kennzeichnet, ist Rechtschaffenheit oder Gerechtigkeit, der Mund des Gerechten. Nun, da kommt spontan die Frage, was ist mit dieser Gerechtigkeit oder Rechtschaffenheit gemeint? Was in diesem Vers auch sofort auffällig ist, dass Gott scheinbar großes Interesse an unseren gebrauchten Worten hat. Wenn wir uns anschauen, was durch die gesamte Bibel hindurch über die zwischenmenschliche Kommunikation gesagt wird, dann ist klar, dass Gott möchte, dass wir Leute werden, deren Worte mehr und mehr lebenbringende Worte gebrauchen, deren Mund eine Quelle des Lebens wird. Wenn wir nun die Frage nach dem Begriff Gerechtigkeit klären wollen, müssen wir schauen, was andere Bibelstellen dazu sagen. Den Ausdruck Quelle des Lebens finden wir auch in Sprüche 13, 14. Und dort steht das: Die Lehre des Weisen ist eine Quelle des Lebens, die vor den Fallen des Todes bewahrt. Also beides. Der Mund des Gerechten und die Lehre des Weisen ist eine Quelle des Lebens. Das bedeutet, dass ein Element in der Gerechtigkeit Weisheit ist. Das heißt, der Gerechte lebt durch göttliche Weisheit. Dazu fällt mir ein, dass die Furcht des Herrn aller Weisheit Anfang ist. Sprüche 9, Vers 10. Die Furcht des Herrn steht also an die Basis der Weisheit, die wiederum an der Basis eines Lebens in Gerechtigkeit steht. Kurz gesagt, Furcht des Herrn, Weisheit, Gerechtigkeit. Genau das drückt auch Sprüche 14, 27a, der erste Teil, aus. Die Ehrfurcht vor dem Herrn ist eine lebensspendende Quelle. Doch auch hier kann man weiter fragen: Was ist denn mit der Furcht des Herrn gemeint? Dazu finden wir etwa in Psalm 36, 9 finden wir etwas. Und das sagt er: Denn bei dir, und da ist gemeint bei Gott, ist die Quelle des Lebens. In deinem Licht sehen wir das Licht. Die Furcht des Herrn bedeutet mindestens zwei Dinge. Eine, es bedeutet, dass ich in Ehrfurcht vor seiner Majestät, Macht, Gerechtigkeit, Heiligkeit und Gnade vor ihm stehe. Und das andere, es bedeutet, dass ich schon bei dem Gedanken schaudere oder zittere, Gott zu verlassen. Nicht, weil er mich straft, sondern dass es grauenvoll wäre, aus der Gemeinschaft mit diesem großen Gott und gnädiger Gott auszutreten. Hier geht es um Gemeinschaft mit diesem großen und gnädigen Gott. Es geht um Beziehung, eine Beziehung, die, wie wir im Neuen Testament sehen, nur durch den Tod und die Auferstehung Jesu zustande kommen kann. Eine persönliche Beziehung, die Jesus mir schenkt, wenn er mein Erlöser und mein Herr ist. Deswegen ist die Furcht des Herrn in uns eine Quelle des Lebens für andere, denn sie hält mich ganz nahe beim Herrn, bei Gott, denn Gott alleine ist alles, er ist das Leben. Sich von Gott abwenden ist deswegen ein beängstigender und schreckenserregender Gedanke. Gott lässt in Jeremia schreiben, im 2. Kapitel, Vers 13, zum Volk: In zweifacher Hinsicht hat mein Volk gegen mich Unrecht gehandelt. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, verlassen sie und graben, das ist das zweite Schlimmste, und graben sich stattdessen undichte Brunnen, die das Wasser nicht halten können. Doch diejenigen, die den Herrn fürchten, suchen seine Nähe. Sie lieben die Gemeinschaft mit ihm mehr als alles andere. Und deswegen stecken ihre Lebenswurzeln in der ewigen Quelle des Lebens, in Gott selbst. So wie im Psalm 36, 8 und 9 steht, da steht geschrieben: Vom Bach deiner Freude lässt du sie trinken, denn bei dir ist die Quelle des Lebens. Nun können wir verstehen, warum durch die göttliche Gerechtigkeit der Mund eine Quelle des Lebens ist. Denn göttliche Gerechtigkeit gründet sich auf göttliche Weisheit. Und göttliche Weisheit beginnt mit der Furcht des Herrn. Und die Furcht des Herrn ist in Gott selbst verwurzelt und bewirkt eine enge Gemeinschaft mit Gott. Denn Gott selbst ist die ultimative, sich selbst auffüllende und unerschöpfliche Quelle des Lebens. Der Mund des Gerechten ist eine Quelle des Lebens, weil Gott die Quelle des Lebens ist und der Gerechte von Gott her lebt. Quelle oder aber nicht Fabrik. Ich konstruiere selbst nicht. Eine Quelle. Ist euch aufgefallen, dass ich nicht von einer Verhaltensweise gesprochen habe? Wenigstens bis jetzt. Das hat seinen Grund. Denn gerecht sein vor Gott bedeutet in Gott verwurzelt sein und nicht eine Liste von Verhaltensweisen zu erfüllen. Biblische Gerechtigkeit ist nicht in erster Linie ein Set von Verhaltensweisen, sondern es ist die Frage, wem du dein Vertrauen schenkst und für wen du lebst und wen du fürchtest, von wem du lernst, weise zu werden. Und daraus folgen dann auch Verhaltensweisen. Die Verhaltensweisen folgen von dem aus, die Gott ehren und die seine Ebenbildlichkeit widerspiegeln. Diese tief verwurzelte Beziehung zu Gott bewirkt, dass dein Mund zu einer Quelle wird und nicht zu einer Fabrik. Der Unterschied ist der: Gott möchte unseren Mund lebensgebend machen, nicht indem er uns befiehlt, unsere menschlichen Ressourcen einzusetzen, uns zu organisieren wie in einer Fabrik, sondern indem er selbst unsere Ressource und unser Rohmaterial und unser Management ist. Er selbst. Leben also aus Gottes Fülle. Mit anderen Worten, er selbst will unser Vorrat und Fülle sein, aus der wir unsere Worte schöpfen, nicht aus uns selbst, aus ihm. Wer das Herz, in Matthäus 12, 34 sagt Jesus, wes das Herz voll ist, das geht der Mund über. Er ist die Quelle für unser Leben. Und aus dieser Quelle sollen unsere Worte hervorgehen und Leben bringen für andere. Und da müssen wir uns natürlich fragen, ist Gott und sein Wort die Quelle unseres Lebens? Ist es uns wichtig, was er über uns denkt und was er für uns möchte? Sind wir bereit, uns von ihm belehren zu lassen und Korrekturen anzunehmen, auch wenn wir uns in den Augen der Welt lächerlich machen? Ist uns Gottes Sicht der Dinge wichtiger als die Sichtweisen in unseren Tagen? Und letztendlich ist es die Frage, liebe ich Gott mehr als alles andere in dieser Welt? Alle wichtige Fragen. Und ich kann die nicht für euch antworten. Aber für mich. Das erste Gebot ist entscheidend für unsere Beziehung zu Gott und damit verbunden auch zu unseren Mitmenschen. Unsere Art der Kommunikation und unsere Ratschläge, die wir anderen Menschen geben, haben immer eine Wurzel in unserem Herzen. Die Frage ist nur, ist diese Wurzel in der Liebe und im Vertrauen zu Gott gegründet? Aus welcher Fülle lebst du? Denn wenn du diese Antwort antwortest, dann wirst du wissen, was du für Worte sprichst. Deswegen ist es mein Anliegen heute, euch dazu zu ermutigen, aus der Fülle Gottes zu leben. Von seinen Worten her, aus seinem Wort, aus der Gemeinschaft mit ihm. Da muss man Gottes Wort kennen. Man muss sich nicht zufrieden geben, nur mit ein paar Verschen, die man in der Sonntagsschule gelernt hat. Man muss es kennen. Da muss man Gottes Wort also kennen. Das, zum Beispiel das Buch der Sprüche hat 31 Kapitel. Und du könntest vielleicht jeden Tag ein Kapitel lesen und darüber nachdenken. Dann hättest du es in einem Monat gelesen. Und dann kannst du wieder von vorne anfangen. Und ich wette, du machst neue Entdeckungen. Aber nicht nur in den Sprüchen, auch wenn andere Texte wieder liest. Wie können die Worte eines Gläubigen in anderen Leben bringen? Das beste Beispiel für den rechten Gebrauch der Zunge ist Jesus Christus selbst. Sein Wort war wie Balsam auf die Wunden derer, bei dem ihm Heil und Orientierung suchten. Wenn er einem suchenden Menschen die Vergebung und Heil zusprach, war das Ergebnis Freude, Friede. Wenn er tröstende Worte sagte, berührten sie das Herz der Zuhörer. Wenn er suchenden Glauben sah, gab er Hoffnung. Jesus hatte aber auch Klartext geredet und nicht hinter dem Berg gehalten, wenn es darum ging, Menschen zu warnen und vor Unheil und Verlorenheit zu schützen und vor falschen Vorstellungen zu warnen. Er deckte Heuchelei auf, er ließ sich nicht in unnötigen Diskussionen ein, er ging selbst auf Provokationen seiner Gegner ein mit dem Ziel, sie für die Wahrheit zu gewinnen. Aber immer war er von der Liebe geleitet, die aus der Einheit mit Gott Vater entsprach. Ich sage nur das, was der Vater sagt. Sein Herz war von Liebe für die verlorenen Menschen getrieben. Seine tiefe Verbundenheit mit dem Vater gab ihm den richtigen Blick für die Situationen der Menschen. Und oftmals haben die Menschen ihn nicht verstanden, um sich andere Vorstellungen von ihm gemacht. Und er musste sie liebevoll, aber entschieden korrigieren. Doch immer kamen seine Worte aus der Gemeinschaft mit Gott, dem Vater. Immer aus dieser Gemeinschaft. Eine besondere Situation wird uns in Johannes 6 beschrieben. Jesus hatte davon geredet, dass sich dafür früher oder später zeigen wird, wer wirklich zu Jesus gehört und wer nur ein Mitläufer ist. Und einige der vermeintlichen Jünger verließen ihn. Und das steht in Johannes 6, 66 bis 69. Von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den Zwölfen: Wollt ihr auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus: Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, du bist das Heilige Gottes, der Heilige Gottes. Jesus hatte Worte des ewigen Lebens. Und da wieder die Frage: Wie kann unser Mund eine Quelle des Lebens werden? Indem wir ganz ernst nehmen, was Jesus Christus uns gelehrt hat und daraus Schätze in unseren Herzen machen. In Matthäus 15 steht: Was aber zum Mund herausgeht, das kommt aus dem Herzen. Wir brauchen ein neues Herz, wurde gesungen. Wir brauchen ein neues Herz. Ein Herz, das auf Gottes Stimmen hört, eingestimmt ist. Das vom Heiligen Geist erneuert ist. Dann geht es darum, in permanenter Lebensgemeinschaft mit Jesus Christus zu stehen und sich von seinem Wort und von seinem Geist leiten lassen. Wir brauchen ein waches Gewissen, das uns ermahnt, das uns zeigt, wo unsere Zunge ein Werkzeug des Bösen war oder ist. Wir brauchen eine lebendige Beziehung zu Gott. Jesus kann sie uns schenken. Wir dürfen zu ihm im Gebet kommen und um Erneuerung unseres Herzens und Gewissens beten. Wir können einander konkrete Hilfestellung geben, indem wir uns um Vergebung bitten. und einander vergeben, wo wir einander mit der Zunge Schaden zugefügt haben. Epheser 4,29 sagt: Lasst kein hässliches Wort über eure Lippen kommen, sondern habt da, wo es nötig ist, ein gutes Wort, das weiterhilft und allen wohltut. Dazu helfe uns der gnädige und barmherzige Gott durch Jesus Christus. Amen. Lasst uns beten. Ihr könnt einfach sitzen bleiben. Herr, wir danken dir, Herr Jesus, wir danken dir, dass du in deinem Leben uns gezeigt hast, und das ist geschrieben in deinem Wort, wie deine Lippen eine Quelle des Lebens waren. Worte gesprochen waren, die Leben gebracht haben. Und wir versuchen es manchmal auch, dass wir irgendwie Worte sagen, die Leben bringen. Aber durch unsere Kraft, durch unser Wissen, durch unsere Techniken, durch unsere Tricks. Oh Herr, schenke, dass wir wirklich in dir verwurzelt sind, in dieser Quelle, die du bist, damit wir von dort schöpfen können, unser Herz einfach gefüllt wird von dir, damit die Worte, die wir sagen, Leben bringen, Heilung bringen, Freiheit bringen, den Leuten, denen wir sprechen. Hilf uns, Herr, und begleite uns. Und wir loben dich und preisen dich. Amen.